wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und einen gesegneten Sabbattag. Dankeschön. Es ist herrlich, dem Herrn, vor dem Herrn zu erscheinen heute. So wie wir gesungen haben, möchte sein wie Jesus. Aber es ist keine Sache, die wir nur möchten und nie erreichen können. Sondern es ist eine vollbrachte Tatsache für jeden, der es glaubt. Der Weg ist bereitet. Allein der Glaube zählt. Und darüber möchten wir uns heute auch ein wenig Gedanken machen, über den Glauben. Ich möchte heute, dass wir uns die Prinzipien des Glaubens anschauen. Es sind einige Dinge, die wir vielleicht wiederholen heute, die erneut in unser Gedächtnis zurückgerufen werden müssen, aber auch einige Dinge, die wir vielleicht noch nicht gehört haben, die sehr wichtig sind auf unserem Weg, diesen Glauben nicht nur zu erhalten, sondern diesen Glauben auch stark zu bewahren. Es gibt einige Dinge, die wir tun können. Und hier sind wir gleich bei dem Punkt angelangt. Es sind Dinge, die wir tun können. Wir haben gesagt, glaube einfach nur. Glaube und du bist gerettet. Und es ist wahr. Und wir werden uns anschauen, was die Bibel diesbezüglich sagt. Wie klar und deutlich die Bibel offenbart, dass wir allein durch den Glauben erlöst werden. Nur durch das Glauben, durch den Glauben an das völlig erbrachte Opfer vor 2000 Jahren, das Christus völlig dargebracht hat auf dem Kreuz. Es ist interessant, wenn wir betrachten, was ist eigentlich Glaube? Wir haben diese Definition vielleicht schon gelesen, aber lesen wir diesen Vers einmal in Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 1. Hier lesen wir, was der Glaube eigentlich ist. Und ich sage euch gleich zu Beginn, dass die deutsche Übersetzung, eigentlich keine der deutschen Übersetzungen, diesen Vers so wiedergibt, wie er eigentlich lauten sollte. Aber lesen wir ihn dennoch. Hebräer 11, Vers 1. Hier heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und obwohl uns dieser Vers eigentlich, diese Übersetzung hier, diese deutsche Übersetzung, eine ganz gute Idee davon gibt, was Glaube eigentlich ist, ist das keine vollkommene Definition. Und ihr habt des Öfteren gehört, wie ich aus der King James Version, aus der englischen Bibel zitiere. Und dort lautet dieser Vers ein wenig anders. Wir wissen, dass die King James ein wenig näher an den Grundtext angelehnt ist. Dass die King James den Grundtext besser wiedergibt, als jetzt manch eine deutsche Übersetzung. Aber hier heißt es in der King James, ich habe das übertragen ins Deutsche, und dort heißt es, der Glaube ist die Substanz dessen, auf was man hofft. Und der Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Das ist interessant. Denn wir sagen, wir sprechen davon, wie wir es auch gelesen haben in Vers 1 hier, in der deutschen Übersetzung, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber hier sagt die King James Version, der Glaube ist die Substanz. Nun, was ist die Substanz? Substanz ist die Grundlage. Substanz ist etwas, was ich anfassen kann. Das Buch ist Substanz, es besteht aus etwas und ich kann es anfassen, ich kann es sehen. Aber was ist Glaube? Paulus sagt, dass Glaube genauso eine Substanz ist. Glaube existiert. Hochinteressant. Er spricht also von dem Glauben als etwas, was tatsächlich da ist. Der Glaube selbst, sagt er, ist die Substanz und ist der Beweis. Der Glaube selbst ist der Beweis. Wenn ich also glaube, dann weiß ich es, dass ich glaube. Der Glaube selbst, sagt er, Glaube ist der Beweis. Wenn ich glaube, dann weiß ich, dass ich glaube. Sehr oft habe ich dieses Beispiel verwendet, wenn wir verliebt sind. Wenn Menschen verliebt sind, dann wissen sie, dass sie verliebt sind. Ihnen muss niemand sagen, dass sie verliebt sind. Und selbst wenn die ganze Welt ihnen das Gegenteil sagen würde und sagen würde, hey, Du junger Mann, du bist nicht verliebt. Würde er bloß lächeln und sagen, woher weißt du das? Ich weiß, ob ich verliebt bin oder nicht. Das braucht mir niemand zu sagen. So ist es mit dem Glauben. Wer glaubt, weiß, dass er glaubt. Warum? Paulus sagt es hier. Paulus sagt, dass der Glaube selbst der Beweis ist. Der Glaube selbst ist Substanz und ist Beweis. Glaube existiert. Die meisten Christen auf der Welt wissen nicht, wie aktiv der Glaube ist. Wie wirklich der Glaube ist. Glaube, haben wir an einer anderen Stelle gesagt, Glaube ist die Hand, die Gottes Verheißungen ergreift. Verheißung, Gottes Versprechen. Das Wort Gottes ist voll davon. Das heißt an einer Stelle, ihr seid Gottes Kinder. Wir werden an dieser Stelle noch lesen. Ihr seid Gottes Kinder durch den Glauben. Nun, diese Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind, was das bedeutet, da haben wir uns an anderen Tagen darüber unterhalten, wie wundervoll es ist, Gottes Kind zu sein. Was das alles beinhaltet, Gottes Kind zu sein. Dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Dieses allmächtige Wesen, das dort oben ist und alles geschaffen hat. Alles, was wir sehen. Wir schauen zum Fenster hinaus und sehen, selbst hier drin haben wir diese wunderschönen Blumen. Selbst wenn wir uns selbst betrachten. All das kommt aus der Hand des Schöpfers. All das, was wir sehen, hat dieses eine Wesen geschaffen. All das, all die Sterne am Himmel, die wir sehen. Und es ist interessant zu sagen, dieses mächtige Wesen ist mein Vater. Und wir dürfen nicht nur diese Worte sagen, als ob sie ja eigentlich gar nicht so wären, aber wir dürfen es so sagen, wir sagen es, weil uns Gott vielleicht das Recht gegeben hat, das zu sagen, obwohl wir es nicht wirklich sind. Aber die Schrift sagt, dass wir von seinem Leben bekommen haben. An einer anderen Stelle in Apostelgeschichte sagt Paulus, wir sind seines Geschlechts. Das ist hochinteressant. Das Leben haben wir bekommen durch den Glauben. Und jetzt kommt eben der Glaube ins Bild, warum das so wichtig ist. Durch den Glauben sind wir Gottes Kinder. Das ist das Herrlichste, was es überhaupt gibt. Man kann in der Welt viel sehen. Die Welt bietet einem sehr viel. Aber wenn man das vergleicht, wenn man einmal geschmeckt hat, was einem der Himmel bietet, die Güte Gottes geschmeckt hat und die zukünftige Welt, dann sieht man, dass all das, was hier ist, wie Paulus sagt, ich erachte es für Dreck. Ich erachte es für Kot, damit ich Christus gewinne. Und es ist herrlich. Wer das erkannt hat, der sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Der sieht die Welt nicht mehr als etwas Funkelndes, sondern im Gegensatz zu der himmlischen Welt, im Gegensatz zu der Hoffnung, die wir haben, im Gegensatz zu den Reichtümern, die wir in Christus haben, sind die Dinge hier auf der Welt vollkommen glanzlos, grau und trist. Und darauf möchten wir uns einlassen, durch den Glauben. Denn wenn es so ist, dann möchten wir dabei sein. Die Menschen versuchen, ewiges Leben zu haben. Die Menschen versuchen auf vielerlei Arten, dieses ewige Leben zu erlangen. Viele frieren sich ein. Sie lassen sich einfrieren und hoffen, dass sie so und so viel 100 Jahren oder tausende von Jahren wieder aufwachen. Und dann werden sie wieder leben. Dann haben sie einen großen Sprung in der Zeit gemacht. Völlige Dummheit. Andere versuchen nach irgendeinem Gen zu suchen oder sie klonen Menschen und sie erhoffen sich, wenn wir irgendwo die besten Gene zusammensuchen können und sie zusammensetzen zu einem Menschen, entsteht eine Spezies, entsteht eine Rasse von Menschen, eine neue Rasse von Menschen, die vielleicht viel, viel länger leben kann, als wir es heute können. Weil unsere Gene so verdorben sind, weil unsere Gene so kaputt sind durch die Sünde, die Adams war. Und wir haben das alles gesagt, ich möchte noch mal kurz wiederholen. Durch die Sünde Adams, Adam wurde in einen perfekten Garten gesetzt. Ihm wurde eine perfekte Frau zur Seite gegeben und sie hatten perfekte Umstände, vollkommene Situation, in der sie lebten. Und dort entschieden sie sich gegen Gott durch die Sünde. Nun, was Adam tat, betrifft uns alle, die wir hier sitzen. Was er tat, betrifft jeden einzelnen von uns. Warum? Weil wir alle uns in Adam befanden. als Adam sündigte. Es ist dasselbe Leben, das seitdem, seit Adam, sich multipliziert hat, sich vervielfältigt hat und sich verbreitet hat und ausgedehnt hat auf dieser Welt. Jeder einzelne von uns ist ein Adam. Warum? Weil Gott ihm die Fähigkeit gab, Gott ihm diese Fähigkeit in die Gene gelegt hat, dass er Leben zeugen kann. Das haben die Engel nicht, diese Fähigkeit, das haben andere Wesen im Himmel nicht. Das ist eine Eigenschaft, die der Mensch besitzt. Deswegen sagt auch Gott an einer Stelle, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Nach unserem Bilde, wo das Prinzip da ist, selbst die Fähigkeit, Leben zu geben. Wir wissen, dass der Ursprung allen Lebens Gott ist. Gott ist die Quelle allen Lebens. Aber in einem beschränkten, in einer begrenzten Art und Weise hat er uns die Fähigkeit gegeben, Leben weiterzugeben. Und indem wir Leben von ihm empfangen haben und die Fähigkeit, mit diesem Leben, Leben weitergeben zu können, können wir Leben erzeugen. Nun, es ist offensichtlich, dass Adam, keine andere Art von Leben seinen Nachkommen weitergeben konnte, als das Leben, das er selbst hatte. Konnte ein anderes Leben weitergeben seinen Nachkommen? Konnte eine andere Natur seine Nachkommen mitgeben? Nein, er konnte ihnen nur das geben, was er hatte, mehr nicht. Weil Gott hatte ihm die Fähigkeit gegeben, Leben, sein eigenes Leben zu vervielfältigen, weiterzugeben an seine Nachkommen. Und so ist dieses Leben, das damals gesündigt hat, ist unser Leben. Deswegen sagt die Schrift, dass wir alle dem Tode unterworfen sind. Wir müssen alle sterben, nicht weil wir etwas Böses getan haben, nicht weil wir so verdorben sind, nicht weil ich so viele Menschen getötet habe, nicht weil ich die Ehe gebrochen habe, so und so viel Mal, nicht weil ich so und so viele Lügen erzählt habe. Das ist nicht das Problem. Denn die Wirklichkeit ist, dass jedes Kind, jedes Baby, das auf die Welt kommt, bereits verdammt ist. Warum? Weil es hat das Leben Adams in sich. Und Adams Leben war nach dem Sündenfall vollkommen verdorben. Dieses Leben ist ein von Gott getrenntes Leben. Gott ist das Leben. Aber wenn wir uns, wenn die Geschöpfe Gottes sich entscheiden, sich vom Leben zu trennen, ist dieses Leben, was in ihnen ist, ein reines Gnadengeschenk. Er hat uns weiterhin erlaubt zu leben. Er hat uns wieder natürlich gegen die Natur, hat er Adam Leben geschenkt. Denn normalerweise, in dem Moment, wo sich Adam und Eva getrennt haben von Gott, gegen ihn gegangen sind und haben gesagt, ich will jetzt meinen Weg gehen, nicht deinen Weg, Gott, haben sie sich getrennt von Gott. Gott ist das Leben, was hatten sie also? Wenn Gott das Leben ist, und das war das einzige Leben, das sie besaßen, als sie sich von Gott trennten, was hatten sie dann? Sie hatten überhaupt kein Leben mehr. Und dieses Leben, das wir besitzen, ist ein reines Gnadengeschenk Gottes. Ein reines Gnadengeschenk. Damit wir die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören, von dem wir heute sprechen möchten, und zu ihm zurückzukommen, um für alle Ewigkeit bei ihm zu sein und seine besten Freunde zu sein. Das ist der Plan. Nun, wie sollen wir all das glauben? Wir werden darauf noch später eingehen, aber ich sage schon ein wenig jetzt. Wie sollen wir das alles glauben, wenn wir uns nie damit beschäftigen? Wenn wir nie darüber nachdenken, wenn wir nicht lesen, was das Wort Gottes darüber sagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ständig im Wort Gottes lesen. Denn das ist Wahrheit. Wisst ihr, es ist interessant, dass das, was wir sehen, eigentlich gar nicht Realität ist. Es ist Realität, aber es ist eine temporäre Realität, eine zeitlich bedingte Realität. Wenn wir lange genug warten, Menschen haben viele Schätze. Menschen haben Geld, haben Autos, ein Haus, was auch immer. Materielle Güter. Aber wenn sie lange genug warten, wenn sie lange genug bestehen oder leben könnten, würden sie mit einmal sehen, dass irgendwann ihr Auto so sehr verrostet ist und so sehr sich zersetzt hat, dass es verschwindet. Es ist also eine temporäre Realität. Es ist nichts, was ewig bleibt. Ewige Realität ist nur Gott und sein Wort. Warum? Die Schrift sagt uns, Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist derselbe, er ändert sich nicht. Deswegen ist das Wort, das aus deinem Munde geht, genauso. Das Wort ändert sich nicht. Es war gestern Realität, es ist heute Realität und es ist auch in alle Ewigkeit Realität. Deswegen ist das Wort Gottes, wie Paulus sagt, der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft. Und der Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Der Dinge, die man nicht sieht, die eigentlich die einzige Realität darstellen. Wenn wir zum Beispiel, ihr habt das miterlebt, dass wir nicht einmal unseren Augen manchmal trauen können. Wir gehen auf der Straße und wir sehen jemanden, der jemandem ähnlich sieht, den wir kennen. Und wir gehen hin, weil wir überzeugt sind, das ist der Mensch, den ich kenne. Und ich gehe auf ihn zu und sage, hey du, und jetzt komme ich näher und sehe, Moment, na, meine Augen haben mich getäuscht. Das ist er gar nicht. Selbst unseren Augen können wir nicht trauen. Unsere Ohren, sehr oft hören wir Geräusche und denken uns, ah, das war doch die Stimme von dem und dem. Oder das war doch das Geräusch von der Katze. Oder das war doch dies und das. Dabei war es nur eine Tür oder irgendetwas. Selbst die Ohren können uns täuschen. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir hören, haben keine ewige Gültigkeit. Einzig und allein das Wort Gottes hat ewige Gültigkeit. Weil es ist gestern, heute und morgen dasselbe. Und deswegen ist das so herrlich. Sehr oft haben das Menschen zu spüren bekommen, dass die Dinge, die sie, an die sie glauben, nicht bestehen bleiben. Die Dinge, die sie glauben. Zum Beispiel nehmen wir, es gab viele Unglücke in der Welt, es gab viele Katastrophen, aber einmal habe ich gelesen von einem, in Israel, von einem Haus, da fand eine Hochzeit statt. Und ihr habt das vielleicht mitbekommen. Und die ganze Ebene ist abgesackt. Die ganze Ebene, auf der sie standen. Sie waren im ersten Stock und haben dort gefeiert. Und es war eine Riesenhalle. Und die war anscheinend nicht richtig gebaut. Das Fundament war nicht, oder die Platte, die Decke war nicht richtig befestigt. Und so ist die ganze Decke kollabiert. Und die ganze Etage ist in sich zusammengesackt. Die Menschen waren voll überzeugt davon. Hatten festen Glauben, dass sie das halten würde. Kein Mensch wäre hineingegangen, wenn er nicht vollkommen davon überzeugt gewesen wäre, das hält nicht. Und es war so eine Selbstverständlichkeit, dass niemand darüber nachgedacht hat. Aber seht ihr, das ist keine Realität. Denn in der nächsten Sekunde war es schon keine Realität mehr. Es war verschwunden. Deswegen sind die ewigen Dinge, die wir im Wort Gottes lesen, die einzige Realität, die es gibt. Und deswegen ist es so herrlich, dass wir täglich diese Realität, die um uns herum ist, die wir zwar nicht sehen, dass wir das sehen können mit unserem geistlichen Auge. Mit unseren fleischlichen Augen sehen wir sie nicht. Deswegen heißt es Glaube. Aber es heißt hier, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist, dessen, was man hofft, oder wie es in der King James heißt. Es ist die Substanz. Es ist die Substanz. Es ist Realität. Ich möchte euch ein Wort vorlesen von einem Schreiber, der in den Jahren 1800 gelebt hat. Und er schreibt hier, Glaube ist die feste Zuversicht, dass das Wort Gottes genau das tut, was das Wort Gottes sagt. Dass das Wort Gottes genau das tut, was das Wort Gottes sagt. Wenn du das nicht glaubst, dass das Wort genau das tut, was das Wort sagt, kannst du nichts von den Verheißungen beanspruchen. Der Glaube ist die Hand, haben wir gesagt, die Gottes Verheißungen in Anspruch nimmt oder ergreift. Nur durch den Glauben erfahren wir es. Und wir haben dieses Beispiel gehört von dieser Geschichte gehört, wie es wäre, wenn ich ein Millionär wäre. Ich wäre ein Millionär und ich würde auf Bruder Kais Konto 1 Million Euro überweisen. Und er weiß es noch nicht. Natürlich glaubt er es nicht. Wie kann er etwas glauben, was er nicht weiß? Das ist das Erste. Er braucht erstmal die Information, dass er diese Million Euro besitzt. Und deswegen bitte ich den Simon. Ich sage zum Simon, du, geh doch mal zu Onkel Kai und sag ihm, dass ich ihm 1 Million Euro auf sein Bankkonto überwiesen habe.
Und er geht hin und sagt es dem Bruder Kai. Und Kai sagt, ja, ist in Ordnung. Ist schon in Ordnung, geh wieder spielen. Er glaubt es natürlich nicht. Aber dann sende ich jemand, der älter ist. Und der sagt es Bruder Kai. Und Bruder Kai sagt, ich wundere mich, was das bedeuten soll. Aber ist schon in Ordnung. Er glaubt es immer noch nicht. Aber dann sende ich die Kerstin, seine Frau. Und sage, sag mal bitte dem Kai, dass ich 1 Million Euro auf sein Konto überwiesen habe. Und sie geht hin und sagt, du, Bruder Erwin sagt, er hat 1 Million Euro auf dein Konto überwiesen. Und er denkt sich jetzt, Moment einmal, ich kenne meine Frau, sie ist nicht so, dass sie mich entweder anlügt oder dass sie Dummheiten redet. Sie ist vertrauenswürdig, ich kann ihr vertrauen. Aber warum sagt sie das? Warum würde das Bruder Erwin tun? Warum? Und jetzt beginnt er nachzudenken. Aber er glaubt noch nicht hundertprozentig. Und dann ruft er bei der Bank an und dort bestätigt man ihn, jawohl, sie haben 1 Million Euro auf ihrem Konto. Und jetzt glaubt er es. Und das ist, warum? Weil die Bank ist am Vertrauen, der Bank vertraut er am meisten. Er weiß, wenn ich bei der Bank anrufe, die erzählen mir nichts, was nicht so ist, sondern der Bank, diesen Angestellten bei der Bank kann ich vertrauen, weil die sitzen an der Quelle, die können sofort nachschauen und die können mir sagen, wie es sich verhält. Nun, so ist es mit dem Wort Gottes. Wenn wir dem Wort Gottes lesen und den Schöpfer erkannt haben und das Wort Gottes sagt uns, ihr habt das ewige Leben. Glaubt es doch. Ihr habt das ewige Leben. Das sagt nicht ein Mensch. Das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagt der Schöpfer selbst. Der am meisten Vertrauen genießen kann im gesamten Weltall. Was sagen wir jetzt? Glauben wir es? Der Schöpfer sagt, du hast ewiges Leben. Vor 2000 Jahren habe ich dir in meinem Sohn ewiges Leben gegeben. Glaubst du es? Ja, der glaubt, der wird aufspringen und sagen, gelobt sei der Herr. Ich bin frei, ich habe ewiges Leben. Mein Leben ist nicht mehr, sondern ich habe jetzt das ewige Leben. Das ist die Reaktion von jemandem, der glaubt. Lesen wir einmal in Markus. Markus 11 und dort in Vers 22. Hier geht es um die Begebenheit, wo Jesus zu dem Feigenbaum sprach, der keine Früchte brachte. Und er hat diesen Feigenbaum verflucht. Und dieser Feigenbaum ist verdorrt. Und jetzt kommen die Jünger zu ihm und sagen, die sind begeistert, sowas haben sie noch nie gesehen, dass ein Baum so schnell verdorrt ist. Gleich nachdem er gesprochen hat. Und sie sagen, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist jetzt verdorrt. Wie ist das geschehen? Und die sind außer sich. Sie sind begeistert. Wie ist das geschehen? Entsetzt oder begeistert, wer weiß, aber sie sind aufgebracht darüber. Und jetzt in Vers 22. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Warum sagt er das? Weil er sah ihren Unglauben, sie waren voller Entsetzen, sie haben sich gedacht, was ist denn hier los? Sie haben das nicht als etwas Natürliches angesehen, weil solche Dinge passieren ja nicht täglich. Es war etwas Außergewöhnliches. Und deswegen sagt Jesus, das, was sie am meisten nötig haben, was wir am meisten nötig haben, habt Glauben an Gott. Glaubt ihm doch. Warum seid ihr so entsetzt? Warum seid ihr so aufgebracht über etwas? Natürlich geschehen solche Dinge. Und das erklärt er jetzt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage, wer zu diesem Berge spricht, hebe dich auf, das ist Vers 23, hebe dich auf und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, so wird ihm geschehen, was er auch sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, wenn wir nicht glauben, kann nichts von dem geschehen. Kann uns Gott nichts von dem geben, was er für uns vorbereitet hat, was bereitsteht für uns, was bereits als eine Realität vorhanden ist. Aber wenn wir es nicht durch den Glauben annehmen, Warum? Was geschieht? Was ist der Glaube? Ist der Glaube eine Macht? Nein, der Glaube ist keine Macht. Der Glaube ist nur eine feste Zuversicht, so wie wir gelesen haben, ein sich vollkommen verlassen, Vertrauen, dass das Wort genau das tut, was das Wort sagt. Das ist der Glaube. Deswegen erhält der, der glaubt, alles. Und der nicht glaubt, nichts. Weil der nicht glaubt, der stellt sein Leben überhaupt nicht darauf ein. Wenn ich zu dir sage, Bruder Kai, gib mir doch deine Bibel. Und ich glaube nicht, dass er sie mir gibt. Dass er so ein Typ ist, der sofort mir seine Bibel gibt. Wenn ich ihm um seine Bibel bitte. Wenn ich nicht glaube, dass er sie mir gibt, dann würde ich meine Hand gar nicht ausstrecken. Dann würde ich sagen, ach, gib mir doch die Bibel, ich weiß, du gibst sie mir sowieso. Ja. Und so sind die meisten Christen, sie gehen auf die Knie und beten. Und sagen, oh Herr, gib doch. Ach du doch Gott, mach doch. Und dann stehen sie auf, aber so, sie beten so. Mach doch, ich weiß, du tust sowieso nicht. Ich bitte dich, gib doch, ich weiß, du gibst sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass du es gibst. Sonst würdest du sagen, gelobt sei der Herr, ich hab's. Dann würdest du aufstehen vom Gebet und sagen, ich danke dir, oh Vater, dass ich das alles erhalten habe. Nicht, weil ich es spüre, nicht, weil ich es sehe, sondern weil ich weiß, dass Gottes Wort wahrhaftig ist. Und die Verheißung, um die ich gebeten habe, gehört bereits mir. Weil es steht schwarz auf weiß. Das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen auf das Wort Gottes. Lesen wir einmal wie an einem Beispiel. Beispiele helfen uns. Beispiele helfen uns zu sehen, Realitäten zu erkennen, Wahrheiten zu begreifen. Deswegen schauen wir uns einmal ein Beispiel an. In Römer 4, Römerbrief, Kapitel 4, wir fangen ab Vers 17 an. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Das war die Verheißung an Abraham. Gott gab diese Verheißung Abraham. Zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Möchtest du sagen, dass Gott die Dinge ins Dasein rufen kann, die es überhaupt nicht gibt? Genau das sagt dieser Vers. Der, der es glaubt, der ist gerecht. Der, der es glaubt, der hat das ewige Leben. Der, der es glaubt, der hat genau diese Dinge, von denen Gott hier spricht. Denn er hat die Fähigkeit, deswegen ist er Gott. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht da. Und deswegen heißt es hier, der da ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Vers 18, und er hat geglaubt, gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin, gegen alles, was seine Umwelt ihm sagte, gegen alles, was er sehen konnte. Warum? Was war das Problem? Das Problem war, dass er schon bereits 99 Jahre alt war. Abraham konnte biologisch gesehen keinen Sohn mehr haben, keine Kinder haben. Sein Leib war schon fast erstorben, sagt die Schrift. Er hat sich angesehen und hat gesagt, es geht nicht, der Körper bringt es nicht mehr. Er würde überhaupt nichts mehr produzieren. Und dann sah er den Leib von der Sarah an. Und die Sarah war genauso alt geworden. Sie hatte die Pause schon längst überschritten. Sie konnte keine Kinder biologisch gesehen mehr bekommen. Die ganze Hoffnung war also biologisch gesehen, menschlich gesehen, weltlich gesehen, vollkommen dahin. Aber deswegen heißt es Glaube, dass Gott fähig ist, das zu tun, was nicht da ist. Dass er dem zuruft, was nicht da ist, als wäre es da. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Deswegen haben Christen eine ganz andere Hoffnung. Manch einer hat zu mir gesagt, wie alt bist du? Und als ich dann mein Alter gesagt habe, haben sie gesagt, du bist aber jung. Und da bist du mit dieser Einstellung. Viele Weltmenschen. Ich habe viele Freunde, die gesagt haben, die sich schon lange mit mir nicht mehr zu tun haben wollen. Sie sind in der Welt und sie lieben die Welt. Und sie können überhaupt nicht verstehen, was meine Hoffnung ist. Aber ich sage ihnen immer wieder, und ich habe ihnen gesagt, ich habe Zeugnis abgelegt. Ich habe die Welt gesehen. Ich war da drin. Ich habe gesehen, was die Welt mir zu bieten hat. Ich habe es ausgekostet. Ich habe mal gesehen, was mir wirklich alles die Welt bieten kann. Und ich habe es genommen und ich habe es geschmeckt und ich habe es gesehen. Und dann habe ich gesehen, was Gott mir gibt. Und dann sage ich zu den jungen Menschen immer, alles, was die Welt dir bieten kann, ist Kot, ist Dreck gegenüber dem, was du im Wort Gottes findest. Gegenüber dem, was der Herr dir gibt. Deswegen sagt Paulus, er war in derselben Lage, in derselben Situation, deswegen sagt er, ich achte alles für Kot, für Dreck, damit ich Christus gewinne. Denn das ist das Herrlichste. Nimm irgendetwas, was du in der Welt gesehen hast, was das Schönste war, das Größte, das Beste, das Interessanteste, was du je gesehen hast. Es ist Kot gegenüber der Hoffnung, die wir in Christus haben. Deswegen sagt Paulus, ja wie? Habt ihr denn noch nie gehört, sagt er? Er ist verwundert, habt ihr denn noch nie gehört, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dass Gott in euch wohnt? Dass der Herr in dir ist? Als ich das begriffen habe, Geschwister, dass die erste Reaktion war, ja, das gibt's doch nicht. Kann ich dem Wort Gottes glauben oder nicht? Kann ich glauben, was das Wort Gottes sagt? Oder muss ich sagen, naja, das ist irgendwie symbolisch gemeint. Irgendwie figurativ, irgendwie nicht echt. Soll nur eine Beschreibung dessen sein, was eigentlich gar nicht so ist. Aber Gott möchte uns Hoffnung geben, da wo keine Hoffnung ist, oder wie? Können wir dem Wort vertrauen? Wenn wir dem Wort vertrauen können, dann sagen wir, gelobt sei der Herr. Es ist so, wie ich es dort lese. Jeder Buchstabe ist Wahrheit. Ich habe das ewige Leben in mir. Ich bin der Sohn Gottes. Das ist die Herrlichkeit. Das ist das herrliche Erbe. Und deswegen betet auch Paulus für die Epheser, dass die Augen ihres Herzens aufgetan werden, dass ihre geistlichen Augen aufgetan werden, damit sie ihre Hoffnung erkennen, zu der sie berufen sind, wie reich das Erbe der Heiligen ist, die Gott vorbereitet hat, für die, die glauben. Es ist herrlich. Lesen wir mal weiter hier. Vers 18 noch einmal. Und er hat geglaubt, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin, damit er ein Vater vieler Völker würde. Wie gesagt ist, also wird deine Nachkommenschaft sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was wusste er? Das, was er verheißen hat, das, was Gott verheißen hat, das kann er auch geben. Darum, deswegen, weil er volles Vertrauen auf das Wort Gottes hatte, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das bedeutet, wenn du Gerechtigkeit suchst und dem Wort Gottes nicht vertraust, gibt es keine Gerechtigkeit für dich. Warum? Weil du erwartest diese Gerechtigkeit ja überhaupt nicht. Warum? Weil du nicht vertraust, weil du nicht glaubst. Und warum vertraust du nicht? Weil du Gott nicht kennst. Und warum kennst du Gott nicht? Weil du dich nie mit Gott beschäftigt hast. Ich habe so viele Menschen gesehen, vor allem meine Freunde, die gesagt haben, beweis mir, dass es Gott gibt. Und ich gesagt, lies die Bibel. Die beweist dir. Dort findest du den Beweis. Ach, die Bibel ist so ein Buch. Ich habe gesagt, ja, was möchtest du dann? Möchtest du wissen, dass es Gott gibt? Lies die Bibel. Das ist das Buch, von dem die gesamte Welt sagt, das ist Gottes Wort. Also wenn du meinst, es könnte sein, dass das Gottes Wort ist, lies sie mal. Sie wird dir beweisen. Jemand hat mal einen dieser großen Prediger interviewt, diese Erweckungsprediger, die damals noch lebten, und ich glaube im 19. Jahrhundert. Und einer fragte ihn, woher wissen Sie, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und seine Antwort war verblüffend, aber ganz einfach. Warum? Weil ich sie gelesen habe. Deswegen weiß ich es. Weil ich gelesen habe und mir das Wort bezeugt, dass es Wahrheit ist. Aber jemand, so viele Kritiker gibt es, so viele Bibelkritiker. Und die sagen dies und sagen jenes. Aber wer sich mit dem Wort Gottes nicht befasst, Wir würden nie erfahren, ob das Wort Gottes stimmt oder nicht. Wenn ich wissen will, ob ein Buch gut ist oder schlecht ist, dann kann ich doch nicht Menschen befragen und sagen, es ist eine Möglichkeit, aber ich werde nie die volle Wahrheit erfahren. Ich kann zu einem Menschen gehen, der dieses Buch schon gelesen hat. Oder ich kann zur Bibel gehen und ich kann anfangen, darin zu lesen. Naja, gehen wir ein wenig weiter. Das heißt ja also, darum ist es ihm, Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Vers 23, das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseretwillen, welchen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, auferweckt hat von den Toten. Herrlich. Um unseretwillen ist das geschrieben, damit wir glauben. Indem wir dieses Beispiel Abrahams lesen und sagen, gelobt sei der Herr, ich glaube, was da steht. In seinem Leben ist es Wirklichkeit geworden. Biologisch war es nicht machbar, dass er einen Sohn bekommt. Aber was Gott verheißt, das kann er auch halten und das hat er getan. Nun, das ist eigentlich die Grundlage dessen, auf das wir hinaus wollen. Wir möchten ein wenig über die Prinzipien des Glaubens sprechen. Über einige Dinge, die wir tun können, um zum Glauben zu gelangen. Einige Dinge haben wir schon genannt. Aber zuerst einmal, dass wir ein Fundament haben, ein festes Fundament, auf dem wir fortschreiten können. Möchten wir ein paar Bibelverse noch lesen. Schlagen wir mal Hebräer auf. Hebräerbrief. Wir werden eine Reihe von Texten hier durchgehen, damit wir alle auf einen Nenner kommen. Hebräer 11. Dort Vers 6. Wie werden wir erlöst? Wodurch haben wir denn das ewige Leben? Können wir dafür etwas tun? Können wir uns das erarbeiten, dass wir erlöst werden? Ist es so, offenbart uns die Schrift den gleichen Plan, den die Buddhisten haben, den die Hinduisten haben und all diese New Age Religionen, selbst der Katholizismus, wo es heißt, tu dies, tu das, und dann wirst du gerettet. Und der am meisten tut, der wird am meisten gerettet, oder wie? Das ist die Frage. Nein, die Schrift offenbart uns nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil. Offenbart uns schon, aber es sagt, es ist das Gegenevangelium. Es ist das Evangelium des Antichristen. Es ist das Anti-Evangelium. Indem wir etwas tun und dafür etwas bekommen. Denn das Evangelium sieht nicht vor, dass wir etwas tun und dafür etwas bekommen. Denn wir können nichts tun, um dafür etwas zu bekommen. Das ist der Schlüssel zum richtigen Verständnis. Es gibt rein gar nichts, was wir tun können, um gerettet zu werden. Rein gar nichts. Außer einer einzigen Sache. Und das lesen wir hier in Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum? Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein wird. Denen, die ihn suchen, dieses Geschenk der Erlösung freigibt. Aber wenn du ihn nicht suchst, wie sollst du das Geschenk denn empfangen? Das ist das große Problem. Deswegen ist es so herrlich, dass wir dieses Licht vom Herrn haben. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also alles, was du tust, wenn es nicht auf der Grundlage des Glaubens geschieht, kannst du Gott nicht gefallen. Das ist das, was dieser Bibelvers sagt. Das Einzige, wodurch du Gott gefallen kannst, ist, wenn du glaubst. Das ist das Einzige. Lesen wir einmal noch einen Vers. Es sind einige Verse, auf denen wir diese Grundlage aufbauen wollen. Lesen wir Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Wir lesen hier Verse 30 und 31. Hier sitzen Paulus und Silas im Gefängnis. Und der Gefängniswärter Der Kerkermeister, der kommt zu ihnen und da geschieht auf einmal ein Erdbeben. Und er ist erschrocken, dieser Kerkermeister. Er ist erschrocken so, dass seine Knie zittern. Denn plötzlich sieht es klar vor sich. Er sieht vor sich die Ewigkeit und es wird ihm so bewusst, er lebt ganz bewusst, dass das, was die Apostel gesagt haben, dass das, was diese zwei Männer gesagt haben, Paulus und Silas, was sie verkündigt haben, Wahrheit ist. Und er geht zu diesen zwei Männern, fällt vor ihnen auf die Knie und sagt, wir lesen Vers 28. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er wollte sich also umbringen, weil er dachte, weil die Gefängnistüren auf waren. Und er dachte, sie seien geflohen, die Gefangenen. Und er wusste, was ihm blüht, wenn herauskommt, dass er sie nicht bewachen konnte. Und so will er sich töten. Und er sagt, tu dir nichts Übles, sagt Paulus. Denn wir sind alle hier, wir sind nicht geflohen. Wir haben keinen Grund zu fliehen. Wir haben keinen Grund davon zu laufen. Wir sind Christen. Wir müssen nicht laufen. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Wo sollen wir hinlaufen? Ob wir hier sind oder draußen in der Welt oder irgendwo, wir haben denselben Gott, der uns befreien kann von jeder Situation. Deswegen, wir laufen nicht weg. Wo denkst du hin? Wir sind hier. Vers 30 und 29. Und er forderte aber ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das war seine einzige Sorge, wo er kurz zuvor den Tod vor seinem Angesicht hatte. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn, Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Was haben sie zu ihm gesagt? Du Bußübungen, gehe und zahle der Kirche so und so viel. Zahle deine Kirchensteuer. Oder gehe auf diesen Berg und zünde drei Kerzen an und komm herunter. Wisst ihr, das ist manchmal viel leichter für Menschen. Wenn du ihnen sagst, glaube, sagen sie, was glauben? Ich kann es nicht sehen, was soll ich glauben? Was soll ich denn glauben? Und so ist es viel einfacher für Menschen, wenn man ihnen sagt, du, nimm mal den Rosenkranz, den die Katholiken und auch die Moslems haben, und bet einmal fünfmal das Vaterunser oder sonst was. Und dann, wenn du fertig bist, dann gehst du, kletterst auf diesen Berg, zündest fünf Kerzen an oder drei. Und du kommst wieder runter und betest nochmal fünfmal den Rosenkranz und dann machst du eine Verbeugung nach links und eine Verbeugung nach rechts und dann ist es geschehen, dann bist du erlöst. Ah, das ist so einfach. Das ist greifbar. Und sie nehmen alles auf sich und sie machen Pilgerfahrten und nehmen sich Urlaub dafür. Und das ist so einfach, weil man tut etwas und man sieht die Frucht dessen, was man getan hat. Aber was bedeutet es, Glaube? Glaube und du bist gerettet. Glaube an was? Glaube an den Herrn Jesus Christus, dass er dir das ewige Leben gegeben hat. Warum? Weil er weiß, dass du ein Nichtsnutz bist. Weil er weiß, dass Erwin so ein Nichtsnutz ist und dass er nichts kann und dass er zu nichts fähig ist und dass alles, was er tut, nur böse und schlecht ist. Deswegen aus reiner Gnade. Weil ich das weiß, habe ich ihm das ewige Leben als ein Geschenk gegeben. Weil er könnte nie zu mir zurückkommen, aus eigener Kraft. Er kann es einfach nicht. Aber ich, weil ich ihn liebe, habe ihm das als Geschenk gegeben. Er braucht dafür nichts zu tun. Warum? Weil er nichts tun kann, weil er ein Nichtsnutz ist. Wenn ich an dem Punkt angelangt bist, deswegen sagt Jesus an einer anderen Stelle, wer Vater und Mutter nicht hasst, wer seine Kinder nicht hasst, wer seine Frau nicht hasst und sein eigenes Leben noch dazu, der kann nicht mein Jünger sein. Warum? Weil wenn es etwas gibt im Leben, was du mehr liebst als den Herrn, wirst du immer diese Sache vor den Herrn stellen. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen lieben und den anderen hassen, oder du wirst dem einen anhangen und den anderen verachten. Das ist immer dasselbe Prinzip. Solange du etwas noch hast in dir, solange noch es etwas gibt in deinem Leben, was du zurückbehältst, was du nicht willig bist aufzugeben, das ist dein Herr und Meister. Und deswegen kann Gott dir leider nichts geben, weil du wählst nicht ihn, sondern du wählst dich selbst. Du wählst dich selbst. Und das ist das große Problem. Deswegen in seiner Gnade geht er uns nach und macht uns deutlich, damit wir erkennen, was wir für Menschen sind. Dass in uns nichts Gutes da ist. Gelobt sei der Herr dafür, dass er uns das gezeigt hat. Das ist für mich die hilfreichste Tatsache, die hilfreichste Information, die ich je in meinem Leben bekommen habe, dass ich aus mir selbst nichts kann. Dass nichts Gutes in mir ist. Aber rein gar nichts. Das lässt mich, das bringt mich an den Punkt, wo ich mich zum Herrn wende. Wo ich mich zu dem Herrn wende und Hilfe allein von ihm erwarte. Denn solange ich auf mein Fleisch und Blut vertraue, auf meinen Arm, dass mein Arm etwas tut, dass ich als Mensch etwas vollbringe, werde ich mich nie zu Gott wenden. Deswegen in seiner Gnade geht er uns nach und offenbart uns, wer wir sind. Gelobt sei der Herr dafür. Einige Texte noch, wir sind in der Zeit wieder fortgeschritten. Einige Texte noch und dann möchten wir auf die Prinzipien eingehen. Apostelgeschichte 24, Vers 14. 24, Vers 14. Paulus gibt hier ein großes Bekenntnis. Er wagt hier etwas zu sagen, was ihm das, den Kopf kostet oder hätte kosten können. Er sagt in Vers 14 von Kapitel 24 in Apostelgeschichte, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte heißen, so dem Gott meiner Väter diene. Beachtet einmal, wie er dem Gott seiner Väter dient. Worin besteht sein Dienst? Dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Gelobt sei der Herr. So tut er den Dienst. Nicht, dass er dies tut und das tut und zehnmal auf den Berg klettert und dort irgendwelche Bußübungen macht. Das ist nicht Christentum. Das ist nicht Christsein. Aber die meisten Christen meinen, das wäre Christsein. Sie sind verblendet. Satan hat sie in einen Teufelskreis hineingeführt. Und sie erkennen es nicht. Satan hasst die Christen. Und er wird alles dafür tun, damit kein einziger dort hineingelangt. Aber gelobt sei der Herr, die Tür ist offen und wir können eingehen. Und jeder, der glaubt, wird eingehen. Dank sei dem Herrn. Aber er möchte, dass wir Religion als etwas Abscheuliches sehen. Als etwas, was uns sowieso nicht hilft. Ablasszahlungen und dies und das und dann kommen sie mit solchen Ideen und der New Age sagt, suche den Gott in dir selbst. Viele Religionen sagen das. Suche den Gott in dir selbst. Und die Menschen sind frustriert. Sie wandern aus und setzen sich hin in irgendwelchen Höhlen und meditieren vor sich hin, aber sie finden keinen Frieden. Sie geben vor, sie würden Frieden finden. Es existiert kein Friede im Menschen. Es existiert nur Zorn. Wie die Schrift sagt, ihr seid Kinder des Zorns von Natur aus, von Geburt an. Dank sei dem Herrn, dass er uns diese Erkenntnis schenkt, damit wir erkennen können, dass wir es nicht besser tun können. Aber er sagt hier, wie er seinem Gott dient. Dass ich dem Gott meiner Väter diene, so dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Seinem Wort. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist das Alte Testament, von dem er spricht. Zu seiner Zeit gab es das Neue Testament ja noch nicht. Diese Briefe, die er geschrieben hat, wurden zum Neuen Testament mitunter. Auch die Briefe, die der Petrus geschrieben hat, Johannes und so weiter, und die Offenbarung. All das wurde später zum Neuen Testament zusammengefügt. Aber er spricht hier vom Alten Testament. Das Alte Testament spricht in einer verkleideten Art und Weise von der Erlösung. Damals gab es zum Beispiel, hat Gott die Opferritualen eingesetzt, damit sie sich stets daran erinnerten, wenn sie das Lamm opferten, täglich, dass ihre Sünden einzig von dem alleinigen Lamm, nämlich dem Lamm Gottes, Jesus Christus, vergeben werden. Und das haben sie nur bezeugt. Gott hatte keinen Wohlgefallen an den Opfern. Gott hat sie nicht gebraucht, aber wer hat sie gebraucht? Der Mensch hat sie gebraucht. Der Mensch musste sich ständig erinnern. Warum? Weil der Mensch so ist. Der Mensch vergisst. Und deswegen dadurch, dass sie täglich das Lamm opfern mussten, für ihre Sünden, wenn sie sündigten, wurden sie daran erinnert. In seiner Gnade hat er dieses Opfersystem eingesetzt. Heute haben wir sowas nicht mehr nötig. Warum? Weil das Lamm bereits gestorben ist. Bereits geschlachtet ist Jesus Christus, das Lamm Gottes. Das, worauf diese Opfersysteme hinwiesen, hat sich bereits erfüllt. Genauso ist es mit den ganzen anderen Dingen im Alten Testament. die auf eine Erfahrung hinwiesen, die nur ein blasser Schatten war. Auf eine Erfahrung, die wir in Christus finden würden. Nun sind wir in Christus. Es gibt jetzt keinen Grund mehr zurückzugehen und diese alten Ritualien und Zeremonien wieder von neuem aufzuleben. Hat überhaupt keinen Sinn. Damit bezeugst du nur, ich habe nicht verstanden, dass in Christus alles vorhanden ist. Ich habe nicht verstanden, dass ich alles habe in Christus, dass ich nichts mehr benötige, dass wenn ich Christus habe, habe ich die Fülle der Gottheit leibhaftig in mir. Und dass ich Kind Gottes bin. Und Erbe Gottes und Miterbe Christi. Miterbe Christi zu sein. Wissen Sie, was das heißt? Das bedeutet, alles, was Christus gehört im Himmel und auf Erden und im gesamten Universum, das gehört uns. Habt ihr darüber nachgedacht? Wir haben das schon oft erwähnt, aber denkt darüber nach, Geschwister. Alles, was er hat, ist unser. Warum? Weil wir leben nicht mehr, Christus lebt in uns. Wenn aber Christus das einzige Leben ist, das wir jetzt haben durch den Glauben, so haben wir alles, was ihm gehört, gehört auch uns. Wenn ich von jetzt an bete, weiß ich um die Autorität, die ich im Gebet habe. Denn nicht ich bete, solange ich glaube. Nicht ich bete, sondern Christus betet. Weil das Leben, das in mir ist, das ist das Leben Jesu. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Gelobt sei der Herr. Nun, Christus ist kein Knecht der Sünde. Christus hat uns nicht erlöst, damit wir abermals der Sünde dienen. Damit wir jetzt zurückkehren und sagen, ich bin erlöst. Gott hat mir gezeigt, dass dies und das falsch ist. Und ich tue es immer noch. Das bezeugt nur, dass ich nicht verstanden habe. Sondern er befähigt uns erst einmal, seine Gebote halten zu können. Er befähigt uns, so zu sein, so zu leben, wie Gott es von uns fordert. Nicht, dass wir es können, jetzt plötzlich. Gott hat uns einen neuen Start gegeben und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich dir eine Hilfe gegeben, jetzt musst du schauen, dass du es vollendest. Das tut er nicht. Er weiß, dass wir es nicht vollenden können. Von Anfang bis zum Ende hat er uns ein Geschenk gemacht. Das Leben, das wir jetzt leben, ist das Leben Gottes selbst. Die Werke, mit denen wir vor seinem Thron erscheinen müssen, hat er uns geschenkt. Epheser 2, Vers 9, Vers 10. Wo er sagt, dass die Werke bereits geschaffen wurden vor der Grundlegung der Welt, damit wir mit diesen Werken, die er geschaffen hat, die wir annehmen können, vor seinem Thron erscheinen dürfen. Also von Anfang bis zum Ende ist die Erlösung sein Werk. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu vertrauen, dass es so ist. Zu glauben, dass es so ist. Aber ein stolzer Mensch wird nie etwas glauben, was gegen ihn geht. Wenn das Evangelium sagt, du nichts, Christus alles, dann sagt er, nein. Ich alles und Christus nichts. Je mehr vom Evangelium, da gibt es ein Lied, bin mir nicht sicher, ist das ein Gedicht oder ein Lied, aber es ist wundervoll. Darin geht es ungefähr so. Am Anfang sah ich alles von mir und nichts von Christus. Und dann mit der Zeit, während ich immer mehr die Liebe Gottes erfahren habe, habe ich gesagt, weniger von mir und mehr von Christus. Und zum Schluss gelangt er an den Punkt, wo er sagt, nichts von mir und alles von Christus. Das ist herrlich. Aber da an dem Punkt möchte Gott uns bringen, dass wir erkennen, dass wir nichts sind. Und dass er uns dennoch liebt, von ganzem Herzen. Weil er weiß, dass wir seiner Kraft nichts können. Nun gut, wir werden nicht alle Verse lesen, aber ein paar Verse möchten wir uns noch durchlesen. Lesen wir zum Beispiel Johannes 3. Eine Passage, die wir sehr gut kennen sollten. Dass die Erlösung allein durch den Glauben kommt. Johannes 3 lesen wir ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn auch erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle, die an ihn glauben, die nicht Bußübungen tun und dies tun und religiöse Spitzenleistungen machen. Nein, sondern glauben. Glauben was? Glauben, dass sie das ewige Leben haben in Christus. Das ist das, was selig macht. Dann kommt der berühmte Vers, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die religiöse Spitzenleistungen vollbringen, nicht verloren werden. Nein, das steht dort nicht. Das steht dort nicht. Das heißt dort, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Alle, die an ihn glauben, das ist der Schlüssel. Gehen wir über zu Johannes 6. Johannes 6. Lesen wir hier in Johannes 6, Vers 28 und 29. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Hier geht es um das Ereignis, als das ist der Tag, nachdem Christus 5000 Mann gespeist hat, zu essen gegeben hatte. Er hat ihnen aus wenigen Fischen und Broten ein Mahl zubereitet, woran 5000 Männer teilnehmen konnten. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Es müssten über 10.000 Menschen gewesen sein. Und am nächsten Tag kommen sie zu ihm und sagen: Zeig uns doch das Werk, das du tust. Was für ein Messias bist du? Oder wer bist du? Bist du ein Prophet oder Messias? Dann zeig uns doch, was du kannst. Einen Tag zuvor hatten sie ein Riesenwunder gesehen, aber sie sind so verblendet, dass sie ihn immer noch um ein Zeichen bitten. Aber dann sagen sie zu ihm, da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Dass wir auch solche Dinge tun können wie du. Sie wollen tun. Und das ist das, was die meisten Menschen wollen. Sie wollen tun. Es ist viel einfacher, etwas zu tun. Dass wir die Werke Gottes wirken. Aber Jesus antwortet ihnen, gibt ihnen eine seltsame Antwort. Und zugleich die Schlüsselantwort, die wir auch brauchen. Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes. Möchtet ihr etwas tun? Wollt ihr etwas tun? Ist das, was ihr tun wollt? Etwas zu tun. Das ist das Werk Gottes. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn du etwas tun möchtest, sagt Christus, dann glaub an den, den er gesandt hat. Das gibt ewiges Leben. Alles andere nicht. Ja, Galater 3. Galater. Galater Kapitel 3. Lesen wir hier Vers 26. Vers 26. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus. Er sagt dir nicht, ihr werdet alle Gottes Kinder sein irgendwann, wenn ihr lange genug und hart genug gearbeitet habt und genug religiös geleistet habt. Nein, was sagt er? Er sagt, denn ihr seid alle Gottes Kinder. Wisst ihr das denn nicht? Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Einfach indem du glaubst, indem du annimmst, dass Gottes Wort wahr ist. Epheser 2. Epheser Kapitel 2. Lesen wir Verse 8 und 9. Und 10 dazu. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Durch den Glauben. Es ist ein Gnadenakt Gottes. Es ist nicht etwas, was wir tun. Und er sagt es auch hier. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mit anderen Worten, Gottes Geschenk ist es. Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Werke sind von ihm. Das ewige Leben ist von ihm. Das gesamte Geschenk der Erlösung ist von ihm. Unser Teil ist, was ist unser Teil? Unser Teil ist zu glauben. Es im Glauben anzunehmen und zu sagen, gelobt sei der Herr. Aber wer glaubt, wer darauf vertraut, dass das so ist, und wer sich nicht liebt, sondern wer sich hasst, wer sich nicht mehr ausstehen kann, wer sagt, ich sehne mich nach einem besseren Leben, ich sehe, dass alles, was ich anfasse, zu Bruch geht, ich sehe, dass alles schlecht ist, was ich tue, ich brauche ein neues Leben, der wird jubeln, wenn er hier gesagt bekommt, du hast dieses Leben. Glaub es nur. Du hast dieses Leben. Du bist befreit von deinem alten Leben, von der Sünde, von dem alten Menschen, von dem ersten Adam, von dem Fleisch, von der fleischlichen Gesinnung. All das sind Worte, die die Bibel gebraucht, um uns zu sagen, das, was wir sind. Und darin steckt nichts Gutes. All das ist weggenommen in Christus, wenn du glaubst. Gelobt sei der Herr dafür. Jemand, der das glaubt, der kann nicht mehr an sich halten. Der wird auf der Straße herumgehen und er kann nicht an einem Menschen vorbeigehen, ohne dass er ihn packt und sagt, ich habe etwas Gutes für dich, ich habe eine Neuigkeit, da wirst du jubeln. Selbst wenn sie einen nicht verstehen, wenn sie sagen, du bist ja verrückt geworden, was ist mit dir los? Aber du kannst nicht anders, weil diese Realität packt dich. Hebräer 10, lesen wir diesen Vers noch. Hebräer 10. Vers 38. Hier sagt das Wort Gottes, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der also aus Glauben lebt, der ist gerecht. Alle anderen sind es nicht. Das ist die logische Schlussfolgerung. Macht euch nichts vor. Alle anderen sind es nicht. Nur der aus Glauben lebt, ist gerecht. Allein der glaubt. Gelobt sei der Herr. Glaube allein rettet. Werke können es nicht tun. Und ich wollte mit euch eigentlich über die Prinzipien sprechen, die uns dabei helfen, diesen Glauben zu erhalten. Aber wir werden hier aufhören und wir werden jetzt vielleicht eine Pause machen. Wir können vielleicht am Nachmittag oder jetzt anschließend diese Stunde noch halten. Müssen wir aber nicht. Sonst wäre das zu viel. Aber ich sah es notwendig, dass wir zuerst einmal diese Dinge näher darauf eingehen und dass wir diese Dinge noch einmal auffrischen in unserem Gedächtnis, damit wir alle gemeinsam jubeln können, damit wir alle gemeinsam den Herrn loben können und ihm danken können für die wundervolle Erlösung, die er uns gegeben hat. Der Herr segne euch, Geschwister, und schenke euch volle Zuversicht, dass ihr diesen Beweis, diesen Glaubensbeweis stets in euch habt. Dass euch der Glaube ein Beweis ist, dass das Wort Gottes genau das tut, was das Wort Gottes sagt. Ich wünsche euch den reichsten Gottes Segen. Dem Herrn sei Dank für dieses Licht, das er uns geschenkt hat in dem Evangelium, dass wir erkennen dürfen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und dass wir durch den Glauben alle Gottes Kinder sind. Amen. Möchten wir noch mit einem Gebet abschließen? Unser lieber Vater. O Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese wundervolle Erlösung in Christus. Wir danken dir, Vater, dass du uns nachgegangen bist, obwohl wir so hoffnungslos verloren waren. Du weißt, dass in uns nichts Gutes ist und dass wir aus eigener Kraft nichts tun können. Und deswegen hast du aus deiner Gnade, aus reiner Gnade, hast du uns dieses wundervolle Geschenk gemacht in Christus. Denn in Christus ist alles enthalten, was wir brauchen. Es ist ein vollkommen gerechtes und heiliges Leben in ihm. Und sein Leben hast du uns geschenkt. Dieses göttliche Leben. Deswegen sind wir nicht mehr gewöhnliche Menschen, sondern wir sind außergewöhnliche Menschen. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind deine Kinder, o Vater. Wir danken dir für diese wundervolle Information. Schenk uns Glauben, dass wir diese Tatsache, diese Realität, diese Wirklichkeit in unserem Herzen ergreifen und nie wieder loslassen. Wir danken dir, o Vater, für deine Gnade und deine Güte, während wir dich heute weiterhin loben und preisen möchten, mit Liedern und mit Psalmen und mit allem, was wir haben, o Vater, mit unserem ganzen Leben. Dank sei dir für alle Ewigkeit im Namen deines lieben Sohnes.